Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
3,5 Millionen Menschen haben gestern in Deutschland gewählt. Und jetzt? Grüß euch zum Update-Podcast an diesem 2. September. Ja, diese 3,5 Millionen Menschen in Brandenburg und in Sachsen, die wollten zum Teil, dass die bisherigen Spitzen bleiben, zum Teil aber auch eine ganz neue Politik. Sie haben aus Überzeugung, sie haben aus Wut, sie haben aus Protest gewählt und das Ergebnis ist zum Teil überraschend.
Also das hat mich ganz schön umgehauen, als ich diese Statistik gelesen habe. Ich dachte eigentlich immer, dass junge Leute irgendwie links wählen.
Josa Mania Schlegel wohnt in Leipzig, ist Journalist und schreibt unter anderem für die Zeit. Und er hat Erklärung, warum auch die 18- bis 34-Jährigen die AfD so stark gewählt haben. Denn laut Analyse wäre die AfD stärkste Kraft, hätten nur die 18- bis 34-Jährigen gewählt. Was wünschen sich die jungen Wählerinnen und Wähler in Sachsen und welche Themen beschäftigen sie? Das klären wir mit Josa. Vielleicht ist ja auch alles viel zu komplex und viel zu verklausuliert, Politik an sich. Denn fast alle Parteien haben in diesem Wahlkampf mit einfachen, kurzen Lösungen auf komplexe Politikfragen geworben.
Bei der SPD so dieses Ein Brandenburg. Da war natürlich die Frage, was heißt das genau? Ne? Und das Plakat der CDU, ich bin ein Landei und das ist gut so. Dann auch hier stellt sich die Frage, okay, was meint er damit und was folgt daraus? Vor allem eben auch an so konkreter Politik.
Moritz Kirchner erklärt uns das, was hinter den Slogans steckt. Er ist Diplompsychologe, Doktor der Politikwissenschaft und macht Science Slams über Demokratie und Komplexität. Und ja, alle reden über Sachsen und Brandenburg. Und was ist mit Berlin? Da sind am Samstag nämlich 2 Panda-Bären auf die Welt gekommen. Zwillinge, das schon mal besonders an sich, weil Zwillinge. Und zum anderen auch, weil Pandas sehr paarungsfaul sind.
Der Panda-Bär ist saisonal monöstrisch. Das heißt, er hat nur einmal im Jahr für circa 2 Tage die fortpflanzungsbereite Phase.
Und da muss man dann auch erstmal schwanger werden. Pandas und Politik, das Update heute für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Sache ist sicher seit gestern, die AfD sorgt für Aufmerksamkeit. 23,5% in Brandenburg und 27,5% in Sachsen, klar, machen aufmerksam. Und auch die Tatsache, wer sie gewählt hat, nämlich sehr stark die jungen Wählerinnen und Wähler zwischen 18 und 34 Jahren. Die haben die AfD gewählt. Das zeigt die Wahlanalyse. In Leipzig, Dresden, Städte, die man vielleicht eher linksliberal einschätzt, in denen es mehr vegane Restaurants gibt als in Berlin. Und gleichzeitig diese Partei. Wie passt das zusammen? Wir wollen in dieser Sendung Meinung hören. An dieser Stelle von Josa Mania Schlegel. Er wohnt in Leipzig, ist Journalist, schreibt unter anderem für die Zeit, für Krautreporter und berichtet über und aus Ostdeutschland für uns. Schönen guten Tag, Josa.
Hi, Thilo.
Ginge es nach den 18 bis 24 beziehungsweise 25 bis 36-Jährigen, die AfD würde Sachsen regieren. Was denkst du darüber?
Also das hat mich ganz schön umgehauen, als ich diese Statistik gelesen habe. Ich dachte eigentlich immer, dass junge Leute irgendwie links wählen. Aber es ist natürlich klar, dass nicht jeder junge Ostdeutsche zu Fridays for Future geht. Und auch ein Rezo mit seinen Millionen Abonnenten, der spiegelt da nicht eine ganze Generation. Mhm. Also es war mir schon immer klar, dass es da noch irgendwas anderes gibt. Und wenn man sich dann einmal ansieht, dass diese ganze Klimadebatte und alles, was junge Leute da gerade zu interessieren scheint und wofür junge Leute da gerade stehen, die Generation Greta, dass das also eine relativ kleine Region betrifft, nämlich Ostsachsen, die Lausitz, wo also die Braunkohle abgeschaltet werden soll, dann kann man sich schon ein bisschen in die Leute reinfühlen vielleicht und verstehen, dass sich dort Widerstand regt.
Also das hat dich überrascht, aber hast du auch Erklärungen gefunden, warum das da passiert oder was so die Beweggründe dieser Generation sind?
Ehrlich gesagt nicht sofort. Also muss ich ehrlich sein, wir haben viel über AfD wieder geredet und es ging dann immer um die DDR. Also sowas wie, nach der Wiedervereinigung haben die Leute ihre Jobs verloren und so weiter. Das lässt sich über die jungen Leute einfach nicht mehr sagen. Das sind jetzt Leute, die in den 90ern, in den Nullerjahren aufgewachsen sind. Die wählen jetzt AfD. Aber so ein bisschen kann ich es mir schon erklären. Die Alten, die haben CDU gewählt. Das ist so ein bisschen der Dank für die Wiedervereinigung. Ja, der Lebensstandard dieser Menschen ist gestiegen. Alte sächsische Rentner haben sozusagen die AfD gerade noch verhindert. Die jungen Leute, die haben diese Aufwertung nie wirklich erfahren. Also für die ging es nie wirklich bergauf. Die haben sich immer mit dem Westen verglichen, haben geguckt, wo sind die Führungskräfte, das sind vor allen Dingen Westdeutsche, wo sind die hohen Löhne in Deutschland, die sind vor allen Dingen im Westen. Also die wachsen mit einer ganz starken Ungleichheit auf, obwohl es in den Jahrzehnten vorher stark bergauf ging für den Osten. Aber das spürt man vielleicht nicht so ganz,
ich meine,
wenn man da so hineingeboren wird.
Ja klar, du bist ja als Reporter unterwegs, reist da rum, triffst viele Menschen. Was ist da dein Eindruck? Was wünschen sich, sagen wir mal, jüngere Wählerinnen und Wähler in Sachsen? Welche Themen beschäftigen die?
Also das finde ich ganz gut, dass du das ansprichst. Also man sollte jetzt wirklich auf Themen gucken. Gerade bei AfD-Wählern hat man viel zu lange gesagt, ja, das sind Protestwähler, das ist irgendwie eine Dagegenwahl. Man muss sich jetzt mal wirklich angucken, was wollen die wirklich? Und da gibt es ganz interessant, die AfD, was die fordert für Ostsachsen, ist, dass das eine Sonderwirtschaftszone werden soll, dass ja die Braunkohle möglichst lange am Leben gehalten wird. Mhm. Das ist ein ganz großes Thema. Das ist natürlich aus Klimasicht totaler Irrsinn, weil die 4 Braunkohlekraftwerke im Osten zu den 10 größten CO2-Verursachern in ganz Europa gehören. Mhm. Also wirklich unfassbare CO2-Schleudern. Aber die Leute dort haben Angst, dass irgendwie in 2-3 Jahren einfach Greta um die Ecke kommt und die Werke abschaltet und plötzlich alle arbeitslos sind. Und sowas wie Fridays for Future hat in Cottbus, eine Stadt, wo die Leute für die Kohle ausgebildet werden, wo 24.000 Arbeitsplätze an der Kohle hängen, unglaublich schwer. Und naja, ganz ehrlich, ich kann es ein bisschen verstehen, dass Leute nicht auf eine Demo gehen, wo gegen den Arbeitsplatz von Mutti oder Vati demonstriert wird. Da muss man sich mal so ein bisschen reinfühlen.
Merkst du das auch in dem Umgang der Menschen dort miteinander, dass diese Gräben da so groß sind?
Die Gräben sind nicht wirklich zu spüren, muss ich sagen. Also ich kenne hier in Leipzig keinen einzigen AfD-Wähler in meinem Alter. Ich kenne auch in Potsdam keinen und in Dresden nicht. Also in diesen sogenannten Leuchttürmen, also diesen Boomtowns des Ostens, diesen hippen, urbanen Oststädten, da sind die gar nicht anzutreffen, diese jungen AfD-Wähler. Die sind eher auf dem Land oder in Bautzen oder in Weißwasser, keine Ahnung. Mhm. Also in den Kleinstädten, das sind Leute, die sind nicht weggegangen, um irgendwie die Welt zu erleben, sondern die sind heimatverbunden und deshalb wählen sie vielleicht auch eine Partei, die sich jetzt gerade als ostdeutsche Volkspartei in Stellung bringt.
Josa Mania Schlegel wohnt in Leipzig, Journalist, schreibt für die Zeit und Krautreporter hat uns heute seine Sicht der Dinge zu den Wahlen in Brandenburg und Sachsen gegeben. Ganz lieben Dank und schönen Montagabend dir.
Danke dir, Thilo. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Für die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel ist das Ding klar.
Wir müssen festhalten, dass 60% der Menschen in Sachsen konservativ gewählt haben.
Mit den konservativen 60% meinte sie gestern im Bericht aus Berlin im Ersten die 32,1% der Wähler, die in Sachsen die CDU gewählt haben und die 27,5%, die die AfD dort gewählt haben. Sie zählt also ihre AfD auch zu den konservativen Kräften. Das überrascht vielleicht den einen oder anderen. Vielleicht sind einige der Konservativen auch von der CDU zur AfD rübergewandert? Und was bedeutet eigentlich konservativ in diesem Zusammenhang in Sachsen und mit jungen Wählerinnen und Wählern? Ich habe darüber mit Marvin Berndt gesprochen, 24 Jahre alt und seit 6 Jahren in der Jungen Union. Und ich wollte von ihm wissen, was er persönlich, und deswegen duzen wir uns auch, unter konservativ sein versteht.
Konservativ sein bedeutet für mich, besondere Werte zu leben, an der Tradition festzuhalten und diese auch zu bewahren. Gerade mein Vater hat immer versucht, abends um 19 Uhr, 18.30 Uhr zu einer bestimmten Zeit den Abendbrottisch zu decken und dass wir uns da alle sehen, dass wir alle da auch gesessen und gegessen haben, zusammen und Unterhaltungen geführt haben. Mhm. Heißt aber auch irgendwo zum Osterfeuer zu gehen, zum Maibaum aufstellen. Das sind besondere Feste, besondere Traditionen in meinem Dorf. Ich komme aus Südbrandenburg und da ist das eigentlich relativ normal. Und für viele bedeutet das konservativ sein und auch für mich.
Und glaubst du, es gibt Überschneidungen da zwischen den beiden Parteien, zwischen der CDU und der AfD, was das Konservative angeht?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass es da Überschneidungen gibt. Ich denke, dass viele AfD-Politiker bzw. CDU-Politiker auch irgendwo auf einer Welle schwimmen.
Und wo ist dann die Abgrenzung?
Viele definieren die Abgrenzung zwischen Konservativsein und Nationalismus immer anders. Ich sage nicht, dass jeder ein Nationalist ist bei der AfD. Ich denke, dass Konservative keine Nationalisten sind, denn Nationalisten verachten andere Nationalitäten. Mhm. Und das kommt des Öfteren auch bei der AfD vor. Ein Konservativer ist ein Patriot und Patrioten identifizieren sich mit ihrem Land, ohne andere abzuwerten.
Was würdest du sagen, was fehlt in Brandenburg für konservative Wählerinnen und Wähler?
Für konservative Wählerinnen und Wähler fehlt so ein gewisses Gefühl, in der Heimat richtig da zu sein, um in ihren Orten da anerkannt zu sein. Viele Dörfer, die weit weg vom großen Berlin, vom großen Potsdam liegen, fühlen sich ein wenig alleingelassen. Wir hatten das immer wieder an der Grenze zu spüren bekommen, dass einige Dörfer sich so gesagt haben, ich zähle mich nicht irgendwie zu Brandenburg, beziehungsweise zu den Parteien, die dort irgendwo an der Macht stehen. Ich fühle mich so ein bisschen allein und genau da schweißt dann dieses Gefühl konservativ sein so ein wenig zusammen. Die ganze Gesellschaft im Dorf kommt zusammen, trifft sich auf Festen und macht eben so ihr Ding. Ja, da sind so vielleicht Dinge dabei, wo es ein Stück Identität für dieses Dorf fehlt und gewisse Regeln für ein gutes Zusammenleben fehlt und das fehlt den Leuten.
Was glaubst du, Marvin, wie geht's jetzt weiter? Ich meine, der Stand heute ist ja, dass man merkt, okay, es gibt vielleicht dann doch den ein oder anderen Graben, auch wenn er jetzt nicht gestern ganz eingerissen ist in Brandenburg und in Sachsen. Was glaubst du, wie geht's auch wieder miteinander in Zukunft?
Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen irgendwo irgendwann aufwachen werden, bemerken werden, dass die AfD nichts alles ist. Ich möchte niemanden schlecht machen, sicherlich nicht, aber viele Menschen werden irgendwann bemerken, dass die AfD auch nicht alles ist und der Heilsbringer ist. Es sind, ich sage immer, es sind Menschen dabei bei der AfD, die Politik vielleicht noch nicht allzu lange kennen, wie die CDUler, die SPDler, die Linken, wie auch immer. Also das sind viele, viele Dinge dabei, die am Ende sowohl nicht funktionieren werden, weil dort gerade im Landtag oder im Bundestag viele Anträge von der AfD falsch gestellt werden. Und ich hoffe, dass diese Menschen dann auch irgendwann bemerken, okay, die AfD, das war jetzt nur eine Protestwahl, es muss auch anders gehen. Und ich denke, dass da dann irgendwann auch wieder die Menschen zur CDU zurückkommen werden.
Marvin Berndt, 24 Jahre alt, seit 6 Jahren in der Jungen Union, über die Landtagswahlen von gestern und über das, was für ihn konservativ bedeutet. Ja, was ist es eigentlich? Konservativ sein, konservativ leben. Wir haben dazu in unserer Late-Night-Sendung ab 21 eine ganze Stunde gemacht. Findet ihr bei uns auf der Seite Jung und Konservativ. So ist der Titel.
Deutschlandfunk Nova.
Ach, Politik. Manchmal viel zu komplex, um alles zu verstehen. Beispiel Klimawandel. Klar, der ist schlecht. Also sofort raus aus allem, was irgendwie Dreck macht, erzeugt. Raus aus der Braunkohle. Aber dann sind ja auch die Arbeitsplätze weg. Also ist man im Dilemma. Und das hat gestern auch einige Wählerinnen und Wähler bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg beschäftigt. Beide Bundesländer sind vom geplanten Ausstieg aus der Braunkohle ja betroffen. Also seicht aussteigen, wie die CDU es will, oder schnell raus, wie die Grünen es wollen, oder vielleicht gar nicht raus, wie die AfD es möchte.
Das mit der Politik ist mir eh alle zu kompliziert.
Tja, das kann man schnell mal so sehen. Da kapituliert man vor der Politik, sagt Moritz Kirchner, Diplompsychologe, Doktor der Politikwissenschaften, macht Science Slam über Demokratie und Komplexität. Und am Telefon klingt er so. Moritz, grüß dich.
Hallo Thilo, ich grüße dich auch.
Du holst uns gleich raus aus der Komplexitätskapitulation. Erstmal, du kommst aus Brandenburg. Hat dich das Wahlergebnis überrascht?
Ich sage ganz offen, es hat mich überrascht. Also ich hätte tatsächlich jetzt auch für möglich gehalten, dass die AfD stärkste Kraft wird. Also dieser Schlussspurt der SPD in seiner Größe vor allem, der hat mich überrascht. Ebenso, dass diese Verluste der Linken doch so herb waren. Ich hätte auch gedacht, dass die Grünen stärker sind, aber ich muss zugeben, war ja nicht der Einzige, der überrascht war. Ich glaube, die Demoskopen waren angesichts der realen Ergebnisse und angesichts dessen, was wir vorher gesagt haben, mindestens genauso überrascht.
Die meisten Zugewinne gab es in Brandenburg und in Sachsen für die AfD, weil sie angeblich die einfachsten Antworten auf komplexe Probleme geliefert haben. Glaubst du, das ist so?
Also, ich glaube vor allem, dass die Dinge immer multifaktoriell sind. Das heißt, es gibt nicht den einen Faktor, der das Ganze erklärt. Natürlich haben sie das gegeben, weil vollende die Wende. Ja, wohin? Und was heißt genau vollenden? Oder auch wir sind das Volk. Da stellt sich die Frage, was leitet sich daraus ab? Das waren natürlich einfache und gängige Slogans. Und auch in Sachsen, ein Schwein zu plakatieren und zu schreiben, Islam passt nicht zu unserer Küche, sind natürlich auch ganz einfache Botschaften. Aber ich glaube, es hängt daran, dieses vollende die Wende ist auch so etwas, das schafft Selbstwirksamkeit. Oder auch dieses schreibt Geschichte. Das heißt, es wurde den Leuten so eine Geschichte erzählt und auch das Gefühl, selbstwirksam zu sein. Und was sie gemacht haben, ist ein Identitätsangebot. Ne? Sie haben sich als Ostpartei inszeniert, was unglaubwürdig ist, weil es ganz viele Menschen aus Westdeutschland sind. Und was noch als spezifischer Faktor hinzukommt, sie sind ja gerade auf dem Land stark in den Regionen, die tatsächlich ein Stück weit abgehängt sind, wo also deren Erzählung auch ein Stück weit greift. Das heißt, einer der Faktoren, der dazu führt, ist definitiv die einfache Antwort auf komplexe Probleme. Aber es gibt definitiv auch noch weitere Gründe.
Mhm. Wo vereinfachen denn die anderen Parteien? Hast du da auch was miterlebt im Wahlkampf?
Na, auf jeden Fall. Also bei der SPD so dieses Ein Brandenburg. Da war natürlich die Frage, was heißt das genau? Ne? Und da war ja auf dem Plakat wirklich nur dieses Ein. Und am Ende hat es ja doch noch halbwegs funktioniert, so dieses, okay, wir führen zusammen, aber die Antwort blieb dann doch unklar. Das Plakat der CDU, ich bin ein Landei und das ist gut so. Dann auch hier stellt sich die Frage, okay, was meint er damit? Und was folgt daraus vor allem eben auch an so konkreter Politik? Bei der Linken so Plakate wie Biene, blühende Landschaften für alle, da ist natürlich auch unklar, okay, wie werden die jetzt realisiert? Aber also den Vogel abgeschossen hat nicht in diesem Wahlkampf, sondern beim letzten Mal die FDP mit dem legendären Plakat, keine Sau braucht die FDP. Also das sind natürlich Phänomene, wo es dann eben auch entsprechend in die Komplexitätskapitulation geht.
Ich meine, bei komplexen Themen muss man irgendwie vereinfachen. Man kann jetzt nicht Wahlplakat irgendwie mit der Agenda, die man als Partei hat, drauf aufstellen. Das funktioniert ja so mal nicht. Aber was würdest du sagen, wie sollten Politikerinnen und Politiker aus deiner Sicht denn mit diesen komplexen Problemen umgehen?
Ja, also aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass Sie erklären, was die Prämissen sind, die Ihr Handeln leiten. Das heißt, wovon gehen Sie aus? Was sind so die Maßnahmen, die Sie erläutern? Ich möchte ein Beispiel geben. Als Merkel 2011 nach Fukushima die Wende vollzogen hat, da hat sie gesagt, wir sind davon ausgegangen, es muss bezahlbar, es muss akzeptiert und es muss sicher sein. Und weil sich die Prämisse der Sicherheit verändert hat, wenn in einem Industrieland ein Atomkraftwerk hochgeht, deswegen müssen wir unsere Politik überdenken. Und so hatte sie es geschafft, dass sie eben ihre Politik erklärt hat, ihre Prämissen plausibilisiert hat und deswegen ein massiver Kurswechsel, der ja damals passiert ist mit dem Ausstieg aus dem Ausstieg, dass der funktioniert. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass Politiker und Politiker sagen, was sind meine handlungsleitenden Prinzipien? Mhm. Und das Zweite, dass sie halt Storytelling machen, dass sie wirklich genau sagen, wie funktionieren die Dinge, wie kann das sein und das wirklich auf die konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen runterbrechen. In Brandenburg ist es zum Beispiel passiert bei der Verwaltungsstrukturreform, da wurde gesagt, sie ist notwendig, sie ist richtig, sie ist gut für die Verwaltung, aber was das für die Menschen heißt und was wirklich für ganz konkrete Vorteile hat, das wurde entsprechend nicht erzählt. Und da lag die Schwierigkeit. Und das Dritte ist, man muss immer Kausalketten aufzeigen. Das heißt, was führt zu was? Und wirklich schematisch hintereinander weg Politik erläutern.
Und was rätst du uns, Wählerinnen und Wählern, langen Atem oder das auszuhalten oder hinter die Kulisse zu schauen?
Also ich rate jetzt genau das, was ja auch in meinen Science-Sens rate. Das Erste und Wichtigste ist überhaupt erstmal Wähler und Wählerin zu bleiben. So, das heißt wirklich, sich selber zu engagieren. Das Zweite ist natürlich aktiv wirklich bestimmte Informationen zu suchen, sich über die Themen zu informieren, die tatsächlich notwendig sind. Das Dritte, auch einfach es auszuhalten, es wirklich auch gedanklich auszuhalten, dass es auf bestimmte Fragen keine einfachen Antworten gibt. Du hast das Beispiel mit der Lausitz und der Braunkohle gesagt, zu sagen, okay, wir müssen einerseits schon aussteigen, aber wir müssen die Leute mitnehmen und deswegen müssen wir eben eine Form von Kompensation schaffen und gleichzeitig überlegen, woher die Energie kommt. Das heißt, sich von dem Anspruch zu verabschieden, tatsächlich zu verabschieden, dass es die einfache Lösung gibt, ich glaube, dann ist ganz, ganz viel gewonnen.
Moritz Kirchner, Diplompsychologe, Doktor der Politikwissenschaften, macht Science Slams und hat uns erklärt, wie Politik einfacher geht. Manchmal ist es auch einfach so, dass es komplex ist und man muss es aushalten. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova.
Island hat die Plastiktüte verboten. Ja, dort soll es in Zukunft keine Tüten aus Plastik mehr geben. Gut, auch wir machen ja so ein bisschen auf Island und laufen nicht mehr mit der Plastiktüte rum, sondern schön mit der Tüte aus Papier aus dem Supermarkt nach Hause. Ist eine feine Sache und gut für die Umwelt. So einfach ist es wohl doch nicht, denn auch alternative Verpackungen aus Papier oder Bioplastik sind anscheinend gar nicht so dolle für die Umwelt. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut, die Alternativen zur Plastiktüte. Was ist denn an Papier nicht gut?
Also da kommst du im ersten Moment nicht drauf, weil Papier ja wirklich so ein positives Image hat von wegen, lässt sich gut recyceln und wenn es ins Meer fällt, dann löst es sich schnell auf, ganz anders als Plastik. Es belastet dann nicht die Ökosysteme. Aber ich habe gesprochen mit Gerhard Kotschek vom Umweltbundesamt. Und er hat mir Folgendes erzählt.
Papiertüten benötigen ebenfalls sehr viele Ressourcen und belasten die Umwelt bei der Herstellung. Viele Papiertüten sind auch kunststoffbeschichtet oder so, je nachdem in welchem Bereich das eingesetzt wird, im Bekleidungshandel oder so. Und das ist absolut unnötig. Man sollte einfach Mehrwegtaschen verwenden und damit ist man aus Umweltsicht besser.
Also er sagt, Einwegtüten in jeder Form sind blöd. Und wenn du auf Papier guckst, Papierherstellung verbraucht zum Beispiel sehr viel Wasser und Energie und Chemikalien. Und die Tüten müssen auch relativ dick sein, damit sie das Gleiche tragen können wie eine Plastiktüte. Deshalb ist es im Grunde genauso blöd, Einwegpapiertüten zu verwenden wie einmal Plastiktüten.
Was mit anderen Alternativen, mit dem, was man so züchtet, aus Bioplastik zum Beispiel?
Also auch das ist nicht zu empfehlen. Also weder Bioplastiktüten, die aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Mais, hergestellt werden, weil beim beim Anbau von diesen Pflanzen auch viel Dünger in die Landschaft kommt und Herbizide und Pestizide eingesetzt werden, sagt auch die Deutsche Umwelthilfe, dass das zu kritisieren ist. Und auch nicht die sogenannten biologisch abbaubaren Tüten.
Ist das nicht dasselbe?
Die Tüten aus Bioplastik sind nicht automatisch biologisch abbaubar und biologisch abbaubare Tüten sind nicht immer aus Bioplastik. Also das Ganze ist etwas verwirrend. Auf jeden Fall sind die biologisch abbaubaren Tüten nur unter ganz bestimmten Bedingungen und in ganz bestimmten Zeiträumen abbaubar. Also nicht auf dem eigenen Kompost und auch nicht, wenn sie einfach so in der Umwelt landen. Und selbst in Kompostierungsanlagen vieler Gemeinden werden sie wieder aussortiert, weil sie zu lange brauchen, um zu verrotten. Und außerdem ist es im Grunde auch wieder Verschwendung von aufwendig hergestelltem Material, sagt Gerhard Kotschick vom Umweltbundesamt.
Selbst wenn sie sich in der industriellen Kompostierung zersetzen, diese Kunststoffe, dann zersetzen sie sich in der Regel in CO2 und Wasser und führen zu überhaupt keinem Nutzen. Also sie lösen sich auf. Es ist genau das Gleiche, was passieren würde, wenn man sie verbrennt. Dann wiederum ist aber eine ordentliche Erfassung und Verbrennung mit Energiegewinnung wesentlich sinnvoller. Dann wird noch Strom oder Wärme daraus hergestellt.
Also das klingt vielleicht auch ein bisschen irritierend, aber im Grunde wäre es besser, wirklich solche Tüten dann dem Restmüll zuzuordnen. Dann kommen sie in eine Müllverbrennungsanlage und werden verbrannt und man kann sogar noch Energie daraus gewinnen.
Ja, auch schon wieder komplex, die ganze Kiste. Denkt man, man macht irgendwie was Gutes, greift irgendwie zur, ja, weiß nicht, Papiertüte oder eben zum Bioplastik und dann ist es auch, naja, schauen wir Plastiktüten nochmal ganz kurz an. Sind die wirklich so ein Riesenproblem im Vergleich zu dem ganzen anderen Verpackungsmüll, den wir so produzieren?
Das habe ich mich auch gefragt, ob das Ganze nicht eher auch so eine Symbolnummer ist. Ne? Wir verbieten Plastiktüten und tun was für die Umwelt und in Wirklichkeit ist es irgendwie gar nicht so ein großer Teil. Aber Gerhard Kotschick hat noch einen Aspekt genannt, der gerade dünne Plastiktüten so problematisch macht.
Am Gesamtverpackungsmüll ist es natürlich nicht der Riesenanteil, da sind andere Sachen drin. Aber die Plastiktüten werden häufig in der Umwelt auch gefunden, weil Plastiktüten sind auch sehr leicht. Wenn sie einmal in die Umwelt geraten, dann können die auch sehr schnell vom Wind verbreitet werden und finden sich dann an ganz vielen Stellen und können dann gar nicht mehr so einfach aus der Umwelt herausgeholt werden.
Und allein deshalb, weil die sich einfach so schnell verteilen und rumfliegen, ist es schon gut, wenn möglichst wenige von ihnen in Umlauf kommen. Und wenn du welche rumliegen oder fliegen siehst, dass du sie dann wenigstens in den Restmüll wirfst.
Das tust du wahrscheinlich, Verena.
Ja,
das
nicht,
machst du
nicht
auch,
immer, nicht. Aber schon manchmal. Und manchmal verwende ich die tatsächlich auch noch.
Ja?
Ja, ich bin ja Hundebesitzerin und ich sammle tatsächlich unbenutzte Kacktüten, die oft im Park rumliegen. Ne? Die werden ja inzwischen überall angeboten und die fliegen dann gerne mal so einfach rum, weil andere Hundebesitzer sie aus ihren Taschen verloren haben, wenn sie eine rausgezogen haben oder weil aus diesen Tütenspendern, wo die alle drin sind, sie dann rausgeflogen sind. Und dann verwende ich die eben noch, weil sie sind ja unbenutzt. Man muss nur etwas genauer gucken. Das habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dass da kein Rüde vorher drauf gepinkelt hat. Das machen die nämlich manchmal ganz gern. Ich weiß nicht genau, warum.
Die Verena von Keitz Feststellung inklusive Tipp. An dieser Stellung die Frage ist, ob man die unbedingt braucht. Aber schön, dass du es machst. Gefällt mir gut. Wir haben auf jeden Fall gelernt, Plastiktüten gehören nicht in die Umwelt. Deshalb werden sie immer öfter verboten. Aber bei den Alternativen, da muss man auch mal genau hinschauen, ob die wirklich so gut sind.
Deutschlandfunk Nova.
Ich kann es verstehen, wenn man als Panda sauer ist. Alle reden die letzten zwei Tage nur über Sachsen, nur über Brandenburg. Und was mit dem hier? Der Berliner Zoo feiert. Die Panda-Dame Meng Meng hat nämlich am Samstag zwei Panda-Babys auf die Welt gebracht. Und die hören wir hier gerade. Ein bisschen am Quieken noch. Aber sind wohl fidel und munter. Panda-Geburten, das wirklich was ganz Großes, denn Pandas sind notorisch paarungsfaul. Die Weibchen können nur einmal im Jahr in einem Zeitraum zwischen 24 und 72 Stunden überhaupt befruchtet werden. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht so hoch, dass man dann auch schwanger wird. Ich habe über die Besonderheit der Pandas mit Frank Göritz vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung heute gesprochen und wollte erstmal wissen, woran es liegt, dass Pandas zur Fortpflanzungsträgheit neigen.
Fortpflanzungsträgheit ist gut, ja. Also der Panda-Bär ist saisonal monöstrisch. Also das heißt, er hat nur einmal im Jahr für circa zwei Tage die fortpflanzungsbereite Phase. Und dazu ist es dann notwendig, dass der Panda-Bär sich dann mit dem Sexualpartner treffen muss. Und da kommuniziert er über Duftstoffe. Das geht schon vor der eigentlichen Brunst dann so richtig los. Und das ist nicht so einfach, dass sich dann die Sexualpartner finden. Und wir kennen das Phänomen auch von anderen Tierarten, das sogenannte Cryptic Female Choice, sodass sich die spannender Dame eigentlich ihren Sexualpartner gerne aussucht und unter mehreren Bewerbern dann auch auswählt. Und da haben wir dann eigentlich schon das erste Problem, dass wir, wenn wir Pandas in zoologischen Einrichtungen haben, meistens immer nur ein Paar haben. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass sich dann auch verstehen und paaren. Und das funktioniert nicht immer so. Darum ist gerade bei den Pandabären die künstliche Besamung eigentlich eine Methode der Wahl, um hier Nachwuchs zu zeugen.
Meng Meng hat jetzt 2 Panda-Babys bekommen. Wie kritisch ist so die erste Zeit für die 2 Panda-Jungen?
Sehr kritisch im Prinzip. In der freien Natur kommt es häufig vor, dass die Pandabären 2 Jungtiere gebärt. Aber das ist häufig so, dass sie sich dann entscheidet für das stärkere oder vermeintlich stärkere und zieht dann meistens nur ein Baby auf, weil die Ressourcen noch recht limitiert sind. Also das Baby wird ja relativ unterentwickelt geboren. Also ich glaube, beim Pandabären ist die größte Differenz zwischen Körpermasse der Mama und Körpermasse des Neugeborenen. Das wiegt nur so 150, 160 Gramm. Das heißt also, die ganze Kraft muss in die Aufzucht gesteckt werden. Und wenn Sie dann sich noch vor Augen halten, dass Pandabären ja ausschließlich vom Bambus leben, ist eigentlich ein Fleischfresser, aber lebt ausschließlich fast von Bambus, dann sind die Energiereserven dort begrenzt. Mhm. Und darum fokussiert sich die Pandabären in freier Natur dann auf ein Baby. Mhm. Wir haben natürlich die Luxussituation, dass wir das in den zoologischen Einrichtungen nicht machen müssen. Und ich bin davon überzeugt, oder ich weiß eigentlich, dass der Zoo sich gut vorbereitet hat, um hier dann auch helfend einzugreifen.
Ja, ich habe gelesen, dass wohl die Jungen ausgetauscht werden. Kann man eine Pandamutter wirklich so leicht austricksen?
Ja, ich würde es nicht austricksen nennen. In der Vergangenheit war es dann wirklich so, dass man, wenn Zwillinge geboren wurden, dass ein Jungtier von der Mama weggenommen wurde und komplett künstlich aufgezogen wurde, also mit Milchaustauscher. Und davon ist man abgegangen und man wechselt sozusagen die Jungtiere, mal bei der Mutter und mal im Brutkasten. Und sodass beide in die Lage versetzt werden, dann auch was von der Muttermilch zu bekommen. Und damit werden auch sozusagen die Antikörper übertragen und die werden damit resistenter gegenüber Krankheiten. Also die Überlebenschancen erhöhen sich dadurch deutlich. Es ist ja so, dass gerade auch in Berlin die Panda-Pfleger sich sehr gut auskennen mit den Tieren. Die haben eine gute Beziehung aufgebaut. Und auch chinesische Kollegen, die diese Panda-Bären von früher kennen, sind da. Und die haben natürlich schon viele, viele Geburten begleitet. Und die haben eine ganz besondere Beziehung zu dem Tier. Und damit ist es möglich, in dieser Phase dann wirklich die Tiere auszutauschen.
Frank Göritz vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung über fortpflanzungsmüde Pandas.
Deutschlandfunk Nova.
Brandenburg und Sachsen. Ja, es ist so spannend einfach, was da passiert und wie es da weitergeht. Deswegen schauen wir noch mal kurz drauf. Die AfD wird oft als Partei am rechten Rand bezeichnet, so ist es nun mal. Aber die Frage ist, passt dieses Bild noch nach den Wahlen gestern in Sachsen und in Brandenburg? In beiden Bundesländern ist ja die AfD zweitstärkste Kraft geworden, hat ihr Ergebnis mehr als verdoppelt. Kann man die AfD angesichts solcher Ergebnisse noch als rechten Rand bezeichnen? Geht das noch? Oder eher als neue Volkspartei? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting ist dieser Frage mal nachgegangen und wollte von euch wissen, was ihr zum Ausgang dieser Landtagswahlen eigentlich denkt.
Ich habe nur mitbekommen, dass die AfD über 20% ist.
Ja.
Irgendwie sowas.
Ist man damit schon eine Volkspartei?
Nee, absolut nicht.
Nö, sagt Janni. Thomas sieht das anders.
Natürlich ist es eine Volkspartei irgendwie, wenn es viele Leute wählen.
Natürlich Volkspartei, schreibt auch die niederländische Zeitung De Volkskrant. Die AfD sei jetzt im Osten zur Volkspartei geworden. Und auch Alice Weidel glaubt das.
Wir sind Volkspartei.
Das Spannende bei so einem Label wie Volkspartei oder der Frage, ob das Rechtspopulisten sind oder der Frage, ob die AfD jetzt bürgerliche Mitte ist, die Begriffe sind unscharf. Sie können jeweils als Kampfbegriff verwendet werden, sowohl von AfD-Fans als auch AfD-Gegnern. Klar ist, wie wir über die AfD sprechen. Das hat Auswirkungen auf den politischen Prozess und die Zukunft unserer Demokratie. Also müssen wir erstmal genauer hinschauen. Zum Beispiel, ob die AfD jetzt eine Volkspartei ist.
Wie ist denn die Definition von einer Volkspartei?
Gute Frage. Der Politikwissenschaftler Dieter Nohlen sagt, Volkspartei ist eine Selbstbezeichnung großer deutscher Parteien, die nach vielen Stimmen streben. Das ist die AfD längst. Check. Aber wenn eine Volkspartei eine Partei ist, die Wähler und Mitglieder aller gesellschaftlicher Schichten, Generationen und Weltanschauungen vereinen soll, dann nicht.
Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht keine Volkspartei.
Christian Schüle, politischer Philosoph, Autor. Zum einen habe die AfD zwar hohe Wahlergebnisse, aber nur eine kleine Mitgliederbasis. Das sei bei Volksparteien anders. Und zweitens?
Weil sie einfach das Volk auch ganz anders definiert. Also ich würde viel lieber von Bevölkerung sprechen oder von Gesellschaft.
Weil der Begriff Volk ja selbst ein problematischer ist. Von AfD-Politikern wird er zur Ausgrenzung bestimmter Gruppen verwendet. Etwa Menschen mit Migrationshintergrund, die dann eben nicht dazugehören sollen. Die AfD braucht den Begriff Volk, um dann so zu tun, als wäre ihre Klientel sowieso in der Mehrheit. So machen das Populisten.
Der Populismus sagt nämlich, es gibt ein wahres Volk, ein echtes Volk und es gibt die korrupten Eliten.
Matthias Quent, Soziologe, Extremismusforscher.
Das Volk hätte einen einheitlichen Willen und hätte ein einheitliches Interesse. Und diese Interessen würden von den Eliten nicht ernst genommen oder sogar bekämpft. Und das ist vom Grund auf schon auch eine antipluralistische Vorstellung, die demokratiepolitisch total problematisch ist.
Also, in ihrer Selbstwahrnehmung ist die AfD eine Volkspartei. Ansonsten spricht einiges dafür, dass sie es nicht ist. Und es spricht vieles dafür, den Begriff sparsam zu verwenden, weil er unklar ist. Zweite Frage war ja, ist die AfD rechtspopulistisch? Ja, sagen die Menschen, die ich heute auf der Straße getroffen habe. Ja, sagen auch Christian Schüle und Matthias Quent. Die Frage ist, was passiert, wenn man sie mit Begriffen wie rechtspopulistisch und rechtsextrem ausgrenzt, sozusagen ächtet?
Also ächten finde ich ist nie eine Alternative und auch nie eine gute Antwort. Das wäre ja eine Kapitulation. Also zu ächten und zu verbieten finde ich ist immer ein Zeichen von Schwäche.
Schüle sieht genau darin das Problem und rät zu mehr Gelassenheit im Umgang. Lieber aufeinander zugehen, Brücken bauen.
Seit 5 Jahren machen wir nichts anderes, als über die AfD zu sprechen. Wir halten der Partei Stöckchen hin, die sie dankbar annimmt. Sie springt drüber. Sie hält uns wiederum Stöckchen hin, damit wir alle drüber springen. Und das ist ein ganz schwieriger Umgang.
Matthias Quent bewertet das anders. Der AfD müsse man sprachlich etwas entgegensetzen, sie wenn nötig auch ausgrenzen.
Rote Linien sind total wichtig zu ziehen, um zu verhindern, dass Lügen, menschenfeindliches Gedankengut, menschenfeindliche Parolen ihren Zugang in größere Bevölkerungsteile finden, weil sie eben nicht entsprechend eingeordnet werden.
Viele sehen genau aus diesem Grund kritisch auf die Bezeichnung bürgerliches Lager. Das wäre ein Sammelbegriff, der vor allem Linke und Linksliberale ausschließt. Am Wahlabend wurde in einer Wahlsendung von einer ARD-Kollegin der Begriff gebraucht, um eine mögliche Koalition von CDU und AfD zu beschreiben. Aber passt das?
Nun kann man mit einiger historischer Berechtigung sagen, dass auch die NSDAP in Teilen eine bürgerliche Partei war. Bürgerlich zu sein und rechtsradikal zu sein, das schließt sich im historischen Sinne nicht generell aus. Aber im Begriff, wie wir es heute verwenden, dass bürgerlich als kompromissorientiert, als Maß und Mitte finden definiert wird, ist die AfD mit Sicherheit keine bürgerliche Partei. Sie ist eine antiliberale Partei. Sie ist eine Partei, die das aufbrechen will, was das jetzige Bürgertum eigentlich prägt. Und das ist ja eine starke Orientierung an kosmopolitischen Werten, an Multilateralismus, an Sachorientierung und eben nicht an Rassismus beispielsweise oder Nationalismus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.